Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias Hülswit.
Herr Goltan hat an der Hochschule Mittweida die Professur für Produktionsinformatik inne und forscht und lehrt hier zu Themen wie digitale Produktion, Arbeitswissenschaften, Produktionsinformatik und Rationalisierung von Fertigungsprozessen. Er ist außerdem Projektkoordinator des Kompetenzzentrums für die Arbeit der Zukunft in Sachsen und Brandenburg, auch Perspektive Arbeit Lausitz genannt, kurz PERL. Professor Goltan, ich grüße Sie.
Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Zu Beginn möchte ich mit Ihnen über Perspektive Arbeit Lausitz sprechen. Was ist das Ziel von diesem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projektes?
Der Name verrät es ja schon, Perspektive für die Arbeit zu schaffen und speziell die Lausitz zu fokussieren. Warum Perspektive für die Arbeit? Nun, durch die Digitalisierung, durch neue Methoden der künstlichen Intelligenz, durch neue Arbeitsverhältnisse und auch eine Verschiebung zwischen dem rein beruflichen Arbeiten, dem privaten Umfeld, der Verknüpfung auch durch Homeoffice und ähnliche Effekte, haben wir Arbeit neu zu denken und neu zu gestalten. Der andere Aspekt bezieht sich auf die Lausitz als Ziel- und Mitwirkungsgebiet. Dort findet ein Strukturwandel statt, der vorrangig ja politisch geprägt ist, der entsprechend auch politisch unterstützt werden soll und unter anderem durch dieses Vorhaben Unterstützung findet.
Politisch gewollt durch den Braunkohleausstieg bis 2030. Und das hat für die Region natürlich eine sehr große Bedeutung. Da wird sich vieles verändern. Wie können Sie denn da unterstützen mit dem Projekt?
Nun, wir werden vor allen Dingen in den Branchen tätig werden, die sich nicht mit Braunkohle und Energieerzeugung beschäftigen. Die Lausitz ist also sehr breit aufgestellt, was die Industriezweige anbelangt. Metallerzeugung, Metallverarbeitung, Maschinenbau, Elektrotechnik sind ganz starke Branchen und denen werden wir uns hauptsächlich widmen. Dadurch sollen Arbeitsplätze attraktiv gestaltet werden und auch junge Leute wieder motiviert werden, in der Region zu bleiben und diese technischen Berufe zu erlernen.
Und Sie wollen Demonstrationszentren einrichten, die dann eben entsprechend branchenübergreifend sind. Wie muss man sich die vorstellen, diese Demonstrationszentren? Was können die Besucher, Unternehmer dort lernen?
Es wird also verschiedene solche Demonstrationszentren geben. Zunächst werden wir an den Hochschulen, es sind 4 Hochschulen beteiligt, beginnen in Laboren technische Untersuchungen zu machen und Präsentationen durchzuführen. Das sind sozusagen Demonstratoren, die zunächst die Möglichkeiten zur Arbeitsgestaltung, zur Automatisierung an der Schnittstelle Mensch-Anlage darstellen oder auch Visualisierungsmethoden zeigen. Dann werden wir in Firmenprojekten arbeiten, wo die Firmen konkrete Anliegen schildern, die in ihrer Firma besonders unter den Nägeln brennen.
Also ganz individuell zugeschnitten?
Ja, das ist in diesen Projekten erstmal individuell zugeschnitten. Und dabei sollen in den Firmen dann auch besuchsfähige, beobachtbare Demonstrationszentren entstehen, auch für andere Firmen, für Verbände, für andere Akteure, Lehrer zum Beispiel, Schüler, die das dann sehen, davon lernen können, aber auch hoffentlich beeindruckt sind von der Arbeit, die wir im technischen Bereich heute tun können.
Das heißt, es stellt sich allen Unternehmen eigentlich ein ähnliches Problem. Man muss mit der Digitalisierung mitgehen, man muss sich auf den Braunkohleausstieg einstellen. Und das ergibt einige übergreifende Probleme für alle, aber dann ist es doch in jedem Unternehmen wieder ganz, ganz speziell sozusagen. Und die sind wahrscheinlich ganz glücklich, wenn Experten zu ihnen kommen und ihnen da unter die Arme greifen.
So ist es. Also im Bereich der Arbeit haben wir verschiedene Aspekte, die zu gestalten sind. Das betrifft zum Beispiel Arbeitsinhalte. Das betrifft die Arbeitsmittel, die stärker digital auch unterstützt werden. Das betrifft die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern oder zu Kunden und Lieferanten hin. Und diese Probleme sind ähnlich.
Sie haben gesagt, es werden viele neue digitale Arbeitsmittel eingeführt werden. Das heißt, Sie unterstützen die Leute auch didaktisch, denn die Mitarbeitenden müssen ja herangeführt werden an all diese neuen Devices.
Das ist richtig. Wenn wir jetzt gerade mal an Devices denken, dann ist man heutzutage gewöhnt, ein Smartphone zu bedienen. Man verwendet das im privaten Umfeld, aber im betrieblichen Umfeld ist es eher noch weniger präsent. Es gibt allerdings Anwendungen, denken wir an eine Vertriebssituation oder die Instandhaltung, wo das schon heute nicht mehr wegzudenken ist. Dort geht es nur mit Funktechnologien und wir haben Möglichkeiten auf diesen Geräten, die derzeit noch nicht umfassend genutzt werden. Und dort wollen wir ran, wollen die untersuchen und wollen die auch nutzbar machen für industrielle Anwendungen.
Gibt es denn schon, das Projekt startet gerade, aber gibt es vielleicht aus ähnlichen Projekten in der Vergangenheit bei Ihnen schon Erfahrung damit, wie Unternehmen und auch Mitarbeitende dann reagieren? Es ist ja schon ein enormer Druck, der da auch herrscht, sozusagen Anpassungsdruck an die Digitalisierung, der manche Mitarbeitende auch ins Schwitzen bringt. Haben Sie da schon Erfahrung?
Okay, das kommt vor. Also wenn ein Mitarbeiter jetzt im privaten Umfeld so eine Technologie noch nicht kennt, dann ist natürlich die Hürde zum Einstieg deutlich größer. Aber es gibt auch Mitarbeiter, die genau das gerne aufgreifen, die das Neue lieben und sich dort hineinarbeiten und unabhängig vom Alter dann auftreten und das Kollegen wiederum auch zeigen.
Ich wollte gerade fragen, ob das altersabhängig, generationsabhängig ist, aber dann offenbar nicht.
Ja, nur zum Teil. Ja, tendenziell ist es schon altersabhängig, aber wir finden überall Leute in jeder Altersgruppe, die technikaffin sind, neue Technik gerne ausprobieren und auch gerne weitergeben.
Ja. Und dann entsteht oft auch eine Begeisterung, wenn man vielleicht merkt, dass der eigene Arbeitsplatz gar nicht verschwindet, sondern irgendwie tatsächlich attraktiver wird. Ist das so ein Erfahrungswert, den man mitnehmen kann?
Ja, ich denke, der Arbeitsplatz wird attraktiver und ein Stück weit wieder vereinfacht, weil übersichtlicher, überschaubarer. Hilfe ist nah, sozusagen. Derzeit reduzieren sich ja die Stückzahlen in der Fertigung. Dafür nimmt aber die Anzahl verschiedenartiger Produkte zu. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel Maschinen in kürzerer Zeit häufiger rüsten müssen. Und der Rüstprozess ist immer besonders spannend, ja, um nicht zu sagen aufregend. Wird das so funktionieren, wie ich das programmiert habe? Ist das Werkzeug richtig eingestellt? Passt das Teil in der Vorrichtung? Oder wird es vielleicht doch verdrückt beim Bearbeiten? Und diese Prozesse werden häufiger. Deshalb müssen wir diese Prozesse unterstützen und an dieser Stelle ist der Mitarbeiter dann auch dankbar, wenn er dafür Hilfen bekommt. Und diese Hilfen sind halt heutzutage digital. Die sind durch KI algorithmisiert. Die unterstützen ihn dabei und die Herausforderung liegt dabei, ihn als Mitarbeiter nicht die Arbeit abzunehmen, sondern ihn zu unterstützen, dass er vielleicht noch ein Stück Einblick hat. Wie funktioniert das Ganze? Es noch beeinflussen kann, auch vielleicht erstmal so eine Testumgebung hat, wo er, ich will nicht sagen spielen, aber doch was ausprobieren kann, ohne das Risiko, dass es gleich zum Crash in der Maschine kommt oder der wichtige Kunde seinen Auftrag heute nicht mehr geliefert bekommt.
Das heißt, der Schlüssel des Erfolgs liegt an der Stelle nicht im Ersetzen menschlicher Mitarbeitenden durch KI oder Robotik, sondern in der Verbindung von beidem praktisch, weil auch KI-Systeme, robotische Systeme längst nicht alle Arbeiten von Menschen komplett übernehmen können. Ich glaube, das ist so eine Vorstellung, so eine Angstvorstellung, die viele haben. Aber an dem Punkt sind wir ja längst nicht. Die Frage ist auch, ob der je kommen wird.
Nehmen wir ein Beispiel. Die menschenleere Fabrik, die wurde in den 1980er Jahren propagiert. Komplett Automatisierung. Man hat das versucht und hat festgestellt, es fehlt auf der anderen Seite an Flexibilität. Heute ist man so weit, dass Automatisierung auch flexibler geworden ist. Es wird demzufolge auch mehr automatisiert, aber wir haben neue Arbeitsplätze, insbesondere die Instandhaltung. Je mehr Automation, desto mehr Instandhalter brauchen wir. Große Fahrzeugwerke haben heute sehr viele Mitarbeiter in Instandhaltung. Damit ist ein neuer Arbeitsbereich geschaffen und einer, der besonders auch nach diesem Thema KI, methodische Unterstützung, Condition Monitoring, Signalanalyse und Ähnliches fragt.
Also im Prinzip dann auch Experten in Software und in Sensorik sind immer gefragter und immer gebrauchter.
Auf jeden Fall, ja.
Da entstehen auf jeden Fall Arbeitsplätze. Ja. Die Fabrik, wie Sie sie jetzt beschrieben haben, die flexibel sein muss, immer mehr Unikate, müssen ja praktisch Unikate in Serie produzieren können. Klingt ein bisschen paradox, aber das wäre dann praktisch jetzt so, wie Industrie 4.0 immer beschrieben worden ist. Das findet jetzt statt.
Das wäre die Maximalforderung, die man aufstellen kann. Die wird an einigen wenigen Stellen schon erfüllt heutzutage. Im Regelfall haben wir doch Konsumgüter, die vorkonstruiert sind, die Anlagen sind für verschiedene Bauteile voreingerichtet und wir können relativ schnell umrüsten auf das andere Bauteil. Es wird also eine Individualisierung eher durch eine Konfiguration des Produktes, beim Fahrzeug zum Beispiel bekannt, vorgenommen. Die Individualisierung haben wir dann nur im sehr hochpreisigen Segment, wo es Kunden gibt, die sich das leisten können, eine eigene Namensgravur zum Beispiel einzubringen. Bei Uhren findet das statt. Oder eine spezielle Farbgebung zu wünschen, die so in der Serie nicht stattfindet. Die Tendenz ist aber, so haben Sie recht, genau dort an dieser Stelle Prototypen zu bauen, die individuell sein können.
Damit sind wir jetzt gerade gar nicht genau bei unserem Thema, aber wo ich so einen Experten vor mir habe, das interessiert mich persönlich irgendwie sehr. Die Idealvorstellung der Industrie 4.0, wie ich sie kennengelernt habe, ist ja auch die Vorstellung einer Produktionshalle, in der der Rohling mit zum Beispiel über RFID-Technologie mit den Maschinen kommuniziert, selber seine Wege findet, den Maschinen sozusagen sagt, was mit ihm zu tun ist. Die Maschinen führen das aus. Mhm. Relativ menschenleer, außer Menschen, die diese Produktionsabläufe überwachen. Findet das auch schon statt, dass also die einzelnen Devices im Produktionsprozess miteinander kommunizieren auf diese Weise?
Das ist technisch möglich und findet teilweise auch statt, ja. Wobei diese Datenspeicherung meist nicht am Bauteil erfolgt, da es ja noch bearbeitet wird, sondern es wird eher an der Palette angebracht, die das Bauteil dann bewegt durch die Fabrik hindurch oder im späteren Zustand vor der Montage. Dort lassen sich dann Identifizierungschips anbringen zum Beispiel oder auch Datenchips anbringen, die dann beschrieben werden mit konkreten Produktionsdaten oder Messdaten für die spätere Verwendung der Baugruppe. Dort findet das schon statt, ja.
Das heißt, es geht auch ein bisschen in diese Richtung. Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, ein Problem ist auch der Fachkräftemangel. Wie kann Digitalisierung denn dem entgegenwirken, speziell in der Region Lausitz, aber auch darüber hinaus?
Ein Beispiel, was mir Unternehmen geschildert haben im spannenden Bereich. Dort haben wir Werkzeugmaschinen, die müssen gerüstet und bedient werden. Wir brauchen dafür kontinuierlich Mitarbeiter, damit keine Wartezeiten auf den Maschinen auftreten und wir die entsprechende Maschinennutzungszeit auch gut auslasten. Wenn jetzt Mitarbeiter fehlen, die diese Maschinen einrichten können, Bedienung ist meist nicht das Problem, aber das Einrichten oder Nachjustieren der Prozesse, dann können wir Mitarbeiter qualifizieren, die in dem Bereich schon tätig sind. Aber am Ende müssen wir wieder junge Mitarbeiter nachziehen und wenn die nicht da sind, letzten Endes weniger qualifizierte Mitarbeiter gewinnen oder automatisieren. Das heißt, die Automatisierung hilft uns hier in dem Bereich, einfache Tätigkeiten wie das Einlegen und Herausnehmen von Teilen wegzunehmen, vom Menschen hin zur Maschine zu leiten und dafür die anspruchsvollen Aufgaben dem versierten Facharbeiter zu übertragen.
Und das ist angesichts des Fachkräftemangels eigentlich überlebenswichtig. Da führt eigentlich kein Weg drum herum, denn die Leute kann man ja nicht herzaubern.
So ist es. Also wir merken das ja in Ostdeutschland, Sachsen, Brandenburg, Thüringen besonders stark. Demografie ist ja schon weiter fortgeschritten und dementsprechend müssen wir auch zuerst hier handeln.
Schauen wir doch mal in die Liste der Partner, die im Projekt dabei sind. Ich habe hier zum Beispiel die Hochschule Mittweida notiert. Hier sind die Ingenieurwissenschaften und Computerwissenschaften involviert. Ich habe die Westsächsische Hochschule Zwickau involviert, die Technische Universität Dresden und viele andere mehr Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Was bringen die Einzelnen so mit ein? Was ist besonders wichtig darunter?
Also wichtig ist eigentlich jeder in diesem Projekt. Deswegen ist das Konsortium so aufgesetzt worden. Wir haben verschiedene Professuren, es sind insgesamt 14 Professuren am Projekt beteiligt, die jeweils regional auf die Hochschule bezogen Besonderheiten einbringen. Das beginnt also von der klassischen Arbeitswissenschaft, die an jedem der Standorte vertreten ist, über Bereiche der Unterstützung aus der Mathematik für KI-Methoden, für die Informatik zur Realisierung der Methoden und Digitalisierung, über den Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements hin auch zu ganz klassischen maschinenbaulichen Fragestellungen, die in der Automation eine Rolle spielen oder beim Einrichten einer Werkzeugmaschine eine Rolle spielen. Auch die Psychologie ist vertreten und spezielle Bereiche in der Arbeitswissenschaft, die sich mit Leitständen beschäftigen, mit der Frage Stresssituation, Stresspegel bei Mitarbeitern in unvorhergesehenen Situationen. Also es gibt wirklich Spezialisten in diesem Projekt, die wir von Fall zu Fall dann noch einbeziehen, die Firmen dann auch kontaktieren können. Und die Firmen bringen natürlich ihre Eigenheiten wiederum ein. Wir haben in Summe 23 Firmen beteiligt. Zum Teil sind das auch Netzwerke, aber die meisten sind wirklich Einzelfirmen mit Produkten, speziellen Produkten, mit Prozessen, mit IT-Infrastruktur, mit einem Bestand an Fachkräften. Und die bringen jeweils ein besonderes Problem ein. Was wir versuchen, dann in solch einem Lab, so einem Living oder Learning Lab, Innovation Lab, dann auch zu lösen und wiederum applizierbar für andere Unternehmen darzustellen.
Das sind die Probleme, die speziellen Probleme und Fragestellungen der Unternehmen, von denen Sie am Anfang gesprochen haben. Sie haben gerade erwähnt, den Stress, der entstehen kann. Darum kümmert sich, glaube ich, die brandenburgische TU Cottbus-Senftenberg. Die beschäftigt sich im Projekt mit der Vermeidung von Technikstress. Was ist denn genau Technikstress und wie lässt sich der vermeiden?
Technikstress kann entstehen durch entweder eine zeitliche angespannte Situation, also eine Gefahrensituation in einer Leitwarte, einer Fabrik, einer Feuerwehr oder eines Kraftwerkes. Oder kann auch entstehen durch ein zu viel an Informationen, die zur gleichen Zeit wahrgenommen werden müssen. Und mit diesen Themen beschäftigt sich die BTU, der Lehrstuhl für Arbeitswissenschaft in Cottbus, und versucht entsprechende Leitwarten von der Visualisierung her gut zu gestalten oder auch in Abläufen zu gestalten, die in einer Gefahrensituation durchzuführen sind.
Mit an Bord ist auch die TU Dresden, die steuert menschengerechte Gestaltung und Implementierung von KI im Bereich wissensbasierter Dienstleistung und Produktion bei. Was bedeutet denn hier menschengerechte Gestaltung wissensbasierter Dienstleistung? Das klingt für den Laien etwas kryptisch.
Also eine wissensbasierte Dienstleistung hat zum Beispiel ein Ingenieurbüro, welches eine Planungsaufgabe bekommt und diese umsetzt. Oder auch, wenn wir als Fertigungsleiter Wissen übertragen wollen von einem ausscheidenden Mitarbeiter, der in Ruhestand geht, zu anderen Mitarbeitern. Dann wissen wir, dass es Wissen bei dem Menschen zur Anwendung verfügbar, aber er hat es noch nie anderen erklärt. Und wenn er jetzt gefragt wird, schreibe das auf, dann wird er uns vielleicht eine Seite aufschreiben, aber das wird nie alles sein. Vor allen Dingen nicht die Tipps und Tricks, die in einer komplizierten Situation notwendig sind. Das heißt, wir müssen hier Herangehensweisen erarbeiten, auch Techniken erarbeiten, Software erarbeiten, die uns dabei unterstützt. Solche Wissensanalysen, Speicherung und Wissenstransfer auch zu unterstützen. Und das ist ein Schwerpunkt auch an der TU Dresden.
Da fällt mir ein Beispiel ein aus der Landwirtschaft 4.0. Ich habe vor kurzem eine Folge des Podcasts im Experimentierfeld Express auf dem Weingut Schloss Proschwitz gemacht. Und dort haben die ihren besten Fahrer eine Strecke auf dem Weinberg abfahren lassen. Das wurde aufgezeichnet und nun steuert eine KI den Traktor. Und der Mitarbeitende auf dem Traktor hat praktisch die Hände frei, weil sozusagen der Traktor so fährt wie der beste Fahrer. Ist das im Prinzip ein Beispiel dafür?
Das ist super, ja, ja. Genau, eine ähnliche Strategie fährt die Firma Wandelbots, die auch im Projektkonsortium mit ist, nämlich für die Programmierung von Robotern. Dort kann ein versierter Mitarbeiter über eine Stifteingabe im realen Umfeld, also am Bauteil zum Beispiel eine Schweißfuge, abfahren und so abfahren, wie er es sonst machen wird mit seinem Schweißgerät. Über ein Tracking wird die Bewegung, aber auch der Vektor, also sprich die Ausrichtung dieses Stiftes, aufgenommen, abgespeichert und ist dann für ein Robotersystem die Basis für die Programmierung. Das heißt, wir nutzen dieses implizite Wissen, ohne dass der Mitarbeiter das erklären muss. für die Programmierung. Er selber muss nicht programmieren können. Ja. Er nutzt nur diese einfache Stifttechnologie, die ihm ja bekannt ist und ähnlich ist seiner normalen Arbeitssituation.
Dann könnten im Prinzip mehrere Roboter später gleichzeitig seine Arbeit genauso gut verrichten. Der Traktorfahrer auf Schloss Proschwitz war ganz glücklich, weil er nun wirklich die Hände frei hatte und den Kopf frei hatte für wichtige Dinge, die er machen musste. Ja. Aber wo bleibt der Schweißer dann?
Schweißer ist so ein Problem, Fachkräftemangel.
Okay.
Die Firmen, die eine Schweißerei betreiben, da kenne ich etliche, die sagen, wir finden nicht genug qualifizierte Schweißer. Handschweißarbeiten muss man aber bei kleinen Stückzahlen und schwerer Zugänglichkeit weiter vorsehen. Und dementsprechend ist dort ein Bedarf auch für eine unterstützte Automatisierung, für ein Anlernen und ein dann automatisches Wiederholen der Prozesse.
Entsprechend gehen bei dem Thema aber die Sirenen los draußen. Muss ich doch mal kurz das Fenster schließen. So wie Sie das schildern, habe ich das Gefühl, Sie sehen hier viele Herausforderungen, aber auch sehr große Chancen in der Region. Welchen Impact kann Ihr Projekt denn idealerweise haben? Was wird aus dieser Region, wenn das Projekt ankommt und fruchtet?
Mir fällt ein, die Beeinflussung von Bahnen von Asteroiden. Da gibt es derzeit praktische Untersuchungen, natürlich auch theoretische Berechnungen. Es reicht aus, diese Bahn nur um wenige Tausendstel Grad zu beeinflussen, damit sie zum Beispiel nicht die Erde trifft. Und so ähnlich sehe ich so ein großes Forschungsprojekt. Das hat zwar einen direkten Einfluss auf einzelne Unternehmen, auf Akteure, aber viel größer ist der Einfluss im Laufe der Zeit auf Netzwerkakteure, auf andere Unternehmen, die sich diese Lösung anschauen, interessiert werden und übertragen und auch auf die Verstetigung dieses Kompetenzzentrums. Wir wollen dort auch weiterhin Schulungen zum Beispiel entwickeln. Wir wollen weiter aktiv bleiben in der Region und auch in der Zusammenarbeit. Also der Impact ist nicht nur dieses Momentum, sondern es ist bleibend und verändert die Laufbahn.
Und zwar dann auf größere Entfernung sehr stark. Ne? Ja. Also es gibt ein ganz anderes Ergebnis als vorher, obwohl am Anfang sozusagen der erste Impact ganz gering ist oder kaum messbar ist. Das ist ein wunderschönes Bild tatsächlich
dafür. Die Entfernung ist halt hier die Zeit, also die zeitliche Perspektive von 5 Jahren Projektlaufzeit auf vielleicht eine Generation von 25, 30 Jahren von Menschen, von Mitarbeitern mal betrachtet.
Absolut, wunderschönes Bild. Ich möchte gerne mal auf die gesamte Arbeitswelt schauen. Wie bauen wir die Kompetenzen für die digitalisierte Arbeitswelt auf? Das VW-Werk in Zwickau hat es ja geschafft, bei laufender Produktion 8000 MitarbeiterInnen umzuschulen auf Elektromobilität. Und ich denke, ein guter Teil davon war auch Umschulung auf digitalisierte Prozesse. Kann das denn auch im großen, im gesamtarbeitsweltlichen Kontext gelingen?
Ich denke, das ist ein anderer Ansatzpunkt. In solch einem großen Werk kann man das Ganze zentralisiert, planmäßig angehen. In einem gesellschaftlichen Verbund haben wir viele kleine Akteure. Ich denke an mittelständische Betriebe, an Handwerksbetriebe, an den einzelnen Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin auch, die durch eigene Motivation in eine neue Technologie hineinfinden, die sich qualifizieren, die selber nachfragen nach Weiterbildung und das auch ausprobieren in ihrem Unternehmen. Und dadurch wächst das sehr natürlich. Man kann das unterstützen durch entsprechende Fördermaßnahmen, durch Forschungsprojekte und Ähnliches oder auch durch größere Unternehmen, die als Vorbildfunktion dienen und das wiederum ihren Lieferanten dann auch beibringen. Wie geht denn diese Technologie? Wie könnt ihr die nutzbar machen? Welche Unterstützungsmittel haben wir dafür? Sodass ich denke, es geht anders, aber es wird sich in der Gesellschaft auch nach und nach verbreiten.
In dem Ganzen ist das lebenslange Lernen ja ein zentraler Begriff. Entsteht dadurch für alle Beteiligten ein lebenslanger Lernstress oder ist das durchaus positiv zu bewerten, weil es uns irgendwie fit und beweglich hält?
Ja, Stress kann ja immer in diesen zwei Dipolen auftreten. Der Eustress und der Distress. Der Eustress ist der positive, motivierende Stress, der uns voranbringt, ja. Den suchen wir im Regelfall auch. Ja, nicht die ganze Zeit, aber ab und zu braucht man so eine Motivationsspritze, einen Anschub, damit es weitergeht. Der Stress ist der negativ empfundene Stress, der von einer Überforderung herkommt. Und Überforderung kann ich aber auf zweierlei Weise abbauen. Entweder nehme ich die Anforderungen nach unten, das wird in der Gesellschaft eher weniger funktionieren, oder ich nehme die Möglichkeiten, mein Potenzial, meine Qualifizierung, meine Fähigkeiten nach oben. Ja, und indem ich das tue, indem ich mich weiterbilde, habe ich die Möglichkeit, auch neuartige Tätigkeiten mir zu erschließen. Und sie werden mir in wenigen Monaten oder Jahren als einfach erscheinen.
Zu den Soft Skills, die man dazu braucht, zählt dann also auch die Bereitschaft, einfach sich darauf einzulassen, mit diesem Stress umzugehen und auch vielleicht mit Unsicherheit umzugehen, weil man ja das zunehmend das Gefühl hat, mein Arbeitsplatz wird in 5 Jahren schon wieder nicht mehr so aussehen wie jetzt.
Das ist richtig. Also Soft Skills werden stark gefragt im Bereich des Interesses. Man kann es auch Neugier nennen. Wenn man also offen ist für Neues, wenn man sich gerne verändert, hat man es einfacher. Wird auch schneller in das Lernen hineingehen. Auch die Frage des Erforschens, des Ausprobierens sind ganz wesentliche Dinge, die ich in diese Frage Soft Skills mitzählen würde. Und auch die Frage der sozialen Kommunikation halte ich für ganz wesentlich, dass zwar neue Medien genutzt werden können, aber trotzdem gewisse Werte und Kommunikationsstile erhalten bleiben, die uns wichtig sind als Menschen. Der Mensch wird also in Zukunft weniger der sein, der alles durchführt und umsetzt und immer wieder gleich macht, sondern eher der Planer, der Gestalter, der Qualitätssicherer, der Instandhalter, der sein Wissen einbringt, der kreativ ist, der verändert. Das wird die Arbeit der Zukunft sein.
Vielen Dank.
Super.
Sie hörten Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen. Dieser Podcast wird gefördert von der Kampagne So geht Sächsisch des Freistaates Sachsen. Mein Name ist Tobias Hülswit. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und wir hören uns in der Zukunft.